Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Scott Hahn, ein protestantischer amerikanischer Theologe von unserer Zeit, und seine Frau Kimberly beschreiben im Buch «Unser Weg nach Rom» ihr jahrelanges Ringen um den katholischen Glauben bis zur Konversion. Schritt für Schritt tasteten sie sich in der Bibel vor und fanden in unzähligen Schriftstellen die Lehre der katholischen Kirche vollumfänglich bestätigt. Auch durch viele Glaubensgespräche stießen sie auf neue Argumente für die katholische Lehre. Das Zeugnis hat ein großes Echo hervorgerufen, und dies nicht nur auf katholischer Seite, sondern es hat vielen Menschen geholfen, falsche Auffassungen der katholischen Kirche zu korrigieren und hat sogar viele Menschen wieder zurück in die Kirche geführt. Die Theologin Frau Dr. Helga Böse aus Bonn schaut mit uns die Konversion und den Weg von Scott und seiner Frau Kimberly an. Heute ist der erste Teil der zwei Sendungen. Und so begrüße ich Frau Dr. Helga Böse ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihr Referat der Konversion von Scott und Kimberly Hahn.
Grüß Gott, verehrte Hörer. Scott und Kimberly Hahn haben 10 Jahre gebraucht, bis ihre Konversion abgeschlossen war. Sie haben das Buch, in dem sie ihren Weg beschrieben haben, Rome, Sweet Home, Rom, süße Heimat, süßes Zuhause genannt. Und das sagt etwas über die Seligkeit von Kindern aus, die endlich nach Hause gefunden haben. Die Geschichte beider ist natürlich amerikanisch geprägt, aber sie ist auch durchzogen von grundlegenden Auseinandersetzungen, die uns seit der Reformation beschäftigen. Die werden hier am eigenen Leibe durchlitten. Begleitet werden Scott und Kimberly Hahn auf ihrem Weg von der Zustimmung oder Ablehnung einer großen Zahl von Freunden und Gesprächspartnern, von denen hier nur wenige genannt werden können. Nicht zufällig haben sie 1979 zu ihrer Hochzeitsfeier 500 Gäste eingeladen. Zu dieser Zeit waren beide überzeugte Presbyterianer, haben sich schon im College intensiv mit ihrem Glauben befasst und beginnen nun nach ihrer Heirat ein Studium der evangelikalen reformierten Theologie. Die Presbyterianer unterscheiden sich von anderen protestantischen Richtungen vor allem durch die Führungsrolle der gewählten Ältesten in ihren Gemeinden, die auf Calvin zurückgeht, und durch das ebenfalls calvinistische Verständnis des Abendmahls. Brot und Wein sind nicht mehr als Symbole für die Person Christi. Und so galt es für Scott und Kimberly als verabscheuungswürdige Abgötterei, vor der Eucharistie zu knien. Und sie anzubeten, war Gotteslästerung. Im Übrigen stützen sich auch die Presbyterianer auf die beiden Säulen des Protestantismus, auf die Bibel als einzige Autorität im Sinne des Sola Scriptura, die Schrift allein, und auf die von Luther begründete Rechtfertigungslehre, die sagt, dass allein der von Gott geschenkte Glaube, Sola Fide, den Menschen von seiner Sündhaftigkeit erlösen, ihn gerecht machen könne. Rom, so lernte Scott es bei der Lektüre Luthers und Calvins, war die Hure Babylon und der Papst der Antichrist. Eine Auffassung, die er selbstverständlich teilte und der wir bereits bei dem jungen Newman begegnet sind. Der Weg nach Rom in die katholische Kirche war also weit. Scott Hahn war zwar presbyterianisch getauft, aber Religion spielte in seiner Familie keine Rolle. Als Jugendlicher geriet er an Drogen und stand schließlich wegen verschiedener Anklagen vor einem Jugendgericht Nur eine Lüge rettete ihn vor einer mehrjährigen Gefängnisstrafe, sodass er mit 6 Monaten auf Bewährung davonkam. In diesem Augenblick erkannte er, dass er im Begriff war, sein Leben zu vertun, dass er etwas ändern müsse. In einer Jugendgruppe, die er um einer Freundschaft willen besuchte, hörte er das Evangelium, die frohe Botschaft, auf besonders eindringliche Weise. Der Leiter dieser Jugendgruppe hatte an diesem Nachmittag das Kreuz in den Mittelpunkt gestellt und er sagte zu den Jugendlichen: Wenn ihr meint, eure Sünden auf die leichte Schulter nehmen zu können, dann schaut. Und wenn ihr meint, die Liebe Gottes leichtfertig behandeln zu können, dann schaut. Diesen Blick auf den Gekreuzigten konnte es Gott nicht mehr vergessen. 2 geistliche Bücher, die er im Licht dieses Erlebnisses las, führten ihn schließlich eines Nachts vor dem Einschlafen zu dem Gebet: Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass du gestorben bist, um mich zu retten. Ich möchte dir mein Leben übergeben. Sofort. Amen. Wir kennen diese Art des Betens und vielleicht auch des Wollens wohl nur aus Freikirchen oder Pfingstgemeinden, zu denen sich die Presbyterianer übrigens ganz und gar nicht zählen. Die Unmittelbarkeit mag uns befremden. Aber sie ist eine zutiefst persönliche und ernst gemeinte Antwort auf die Liebe Gottes, die sich im Leiden Jesu offenbart. Eine Antwort, die Hingabe mit Hingabe vergelten will. In ihrer Form drückt sich darüber hinaus vielleicht auch etwas von der amerikanischen Mentalität aus, von der selbstverständlichen Bereitschaft, sich von einem Größeren in die Pflicht nehmen zu lassen. Eine natürliche Grundlage also, die von der Gnade in Dienst genommen und nicht ausgelöscht, sondern durch sie verwandelt wird. Auch das ist ein Beispiel dafür, was mit Inkulturation des Christentums tatsächlich gemeint ist. Scott Hahn spricht von der Leidenschaft, mit der er als Jugendlicher handelte und die sich nun vom Bösen weg und dem Guten zuwendete. Als er sich weigerte, weiterhin Drogen zu nehmen, verlor er auf einen Schlag fast alle seine Freunde. Die Enttäuschung und der Schmerz darüber wurden jedoch dadurch gemildert, dass er sich sofort und buchstäblich in das Wort Gottes und in das Studium der Theologie verliebte. Noch auf der Highschool vertiefte er sich in die Bibel und die Schriften der Reformatoren. Vor allem die Aussagen Luthers und Calvins führten ihn zu der schon erwähnten stark antikatholischen Einstellung. Und zugleich weckten sie in ihm den dringlichen Wunsch, den Katholiken seiner Umgebung aus ihren Irrtümern herauszuhelfen, damit sie wahre Christen würden. Als sein Vater ihm nach dem Tod seiner katholischen Großmutter ihren Rosenkranz und ihre Gebetbücher übergab, weil er der Einzige in der Familie war, dem Religion etwas bedeutete, zerriss er sie voll Abscheu gegen den Aberglauben und betete von Herzen für die Rettung der Verstorbenen. Im Gegensatz zu Scott wuchs Kimberley in einer Familie auf, deren Leben ganz vom Glauben bestimmt war. Der Vater war presbyterianischer Pastor und Gebet und Schriftlesung gehörten selbstverständlich zum Alltag. Aber auch eine warme menschliche Herzlichkeit, die sich aus der übernatürlichen Liebe nährte. Auf Kimberley wirkten die abendlichen Mahlzeiten, die ihre Mutter mit so viel Sorgfalt vorbereitete und bei denen sich die ganze Familie versammelte, immer wie eine Heimkehr nach den Mühen des Tages, wie ein Fest füreinander, bereitet mit Schönheit und Güte, wie sie es ausdrückt. Viel später erkannte sie, wie sehr ihre Mutter sie dadurch unbewusst auf den Empfang der Eucharistie vorbereitet hatte. Sie liebte Gott, weil die Eltern ihn liebten, bis sie ihre persönliche Entscheidung traf. Sie war im 7. Schuljahr, als sie im Gottesdienst nach der Predigt und dem üblichen Aufruf, seinen Glauben zu bezeugen, aufsprang, nach vorne lief und öffentlich bekannte: Ja, Jesus, ich brauche dich. Ja, ich möchte, dass du der Mittelpunkt meines Lebens bist. Vorausgegangen war, was wir heute in der Erziehung so ängstlich zu vermeiden suchen. Wir würden wahrscheinlich von Frustration sprechen. Das Kind hatte seine grundsätzliche Hilflosigkeit und Unvollkommenheit erfahren. Es hatte sich bemüht, vor Gott und den Menschen gut zu sein und hatte entdeckt, dass es unfähig war, das Böse nicht nur aus den Handlungen, sondern auch aus den Gedanken und Empfindungen zu verbannen. Kimberly hatte erfahren, dass die eigene Kraft dazu nicht ausreicht. Sie hatte ihre Erlösungsbedürftigkeit erkannt. Von nun an bewegte sie sich selbstständig in der Welt des Glaubens. Gebunden an Jesus erlebte sie einen wahrhaften Hunger nach dem Wort Gottes, nachdem sie sich ganz und gar ausrichten wollte. Sie gründete Gebetsgruppen, nahm an Jugendtreffen teil, war erfüllt von missionarischem Eifer bis hin zum Übereifer der Neubekehrten und Verliebten. Immer lag die Bibel griffbereit zu oberst auf ihren Büchern. Scott und Kimberly lernten sich im College kennen. Er möchte Pastor und Lehrer werden und sie Pastorin, nach dem Vorbild ihres Vaters. Der lebendige Glaube beider drückt sich in der Leidenschaft für die Bibel aus und im Missionseifer, den sie gemeinsam in der Jugendarbeit umsetzen. So entsteht eine tiefe Freundschaft, die auf dem Fundament des Gebets und der Auseinandersetzung über theologische Fragen ruht. Eine Freundschaft, die später zur Grundlage ihrer Ehe wird und sie durch schwierige Zeiten trägt. In vollkommener Übereinstimmung beginnen sie nach der Heirat zusammen ein theologisches Studium, das ganz auf der Erforschung der Bibel aufbaut, die nach ihrer eigenen Vorstellung ihr gemeinsames Leben bestimmen soll. Beide hatten in dieser Hinsicht bereits ernsthafte Erfahrungen gemacht. Kimberly hatte schon im letzten College-Jahr auf ihren seit der Kindheit gehegten Wunsch verzichtet, Pastorin zu werden. Freunde hatten sie gedrängt, die Schrift danach zu befragen, ob das der Wille Gottes für sie sei. Und sie war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bibel an keiner Stelle die Ordination von Frauen rechtfertige. So entschied sie sich, in der Ehe mit Scott die Rolle einer guten Pfarrersfrau zu übernehmen. Scott war in derselben Zeit bereits von dem Geschehen gefangen, das nach Calvin im Zentrum der Bibel stand. Und das war der Bundesschluss Gottes mit den Menschen. Er wurde für Scott zum Schlüssel für das Verständnis der Schrift. Bei der Lektüre der Bibel, die er schon 3 oder 4 Mal ganz gelesen hatte, hatte sich ihm die calvinistische Lehre bestätigt, dass es Gott darum ging, mit den Menschen in einem Bundesverhältnis zu stehen. Von Adam über Noah, Abraham, Mose und David bis hin zu Christus hatte er immer wieder einen Bund mit ihnen geschlossen. Das Zeichen dafür war im Alten Testament die Beschneidung und im Neuen die Taufe. 4 Semester lang beschäftigte sich Scott schon im College mit dem Bundesgedanken. Und nach erschloss sich ihm eine Theologie des Bundes. die das Liebesverhältnis zwischen Gott und dem Menschen ausdrückt. Und diese Bundestheologie sollte ihm später den Zugang zum Wesen der katholischen Kirche erschließen.
Frau Dr. Helga Böse spricht über die Konversion heute im ersten Teil der zwei Sendungen von Scott und Kimberly Hahn.
Alles begann mit der Frage nach der Rechtmäßigkeit der Kindertaufe. Ein Prediger der örtlichen Gemeinde hatte die bekehrten Gläubigen zur Wiedertaufe aufgerufen und damit ein begeistertes Echo gefunden. Scott zögerte. Und als er sich zuerst bei einem seiner Lehrer danach erkundigen wollte, was die Bibel dazu sage, forderte der ihn auf, eine Seminararbeit über dieses Thema zu schreiben. Etwas erschrocken, denn so genau hatte er es gar nicht wissen wollen, machte sich Scott ans Werk. Und er kam zu dem Ergebnis, dass in der Schrift nirgendwo Neugeborene und kleine Kinder von dem Bund mit Gott der die Getauften umfasste, vorläufig ausgeschlossen sein sollten, bis sie als Erwachsene zu einem persönlichen Glauben fänden, wie die Wiedertäufer es lehrten. Die Kirche war also im Recht, wenn sie von Alters her die Kindertaufe praktizierte. Ein erweiterter Blick auf den Bund eröffnete sich durch Kimberly. Sie hatte in einem Kurs christlicher Ethik ausgerechnet das Thema Empfängnisverhütung gewählt, für das sich sonst kaum jemand interessierte. Scott hielt es für verschwendete Zeit. Beide wünschten sich 5 bis 6 Kinder und dass die Schwangerschaften verantwortlich geplant werden müssten, schien ihnen selbstverständlich. Doch Kimberly arbeitete in der Lebensrechtsbewegung und wenn sie dort über Abtreibung sprach, wurde ihr immer wieder die Frage nach der Geburtenkontrolle gestellt. Jetzt wollte sie wissen, was die Bibel dazu sagte. Zuerst einmal ergab ihre Untersuchung, dass noch bis 1930 alle Kirchen einhellig die Meinung vertreten hatten, Empfängnisverhütung sei unter keinen Umständen erlaubt. Ein Buch mit dem Titel Geburtenkontrolle und der Ehebund weckte auch Scotts Neugier. Es stammte von einem katholischen Autor. Und Scott, der den Bundesbegriff damals für das Eigengut der protestantischen Theologie hielt, fragte sich, wie ein Katholik dazu komme, ihn für sich in Anspruch zu nehmen. Zu seiner Verblüffung stieß er auf eine gedanklich reiche Argumentation, die ihn ergriff und bis in die Einzelheiten hinein überzeugte. Und er musste zugeben, dass dieser Katholik Recht hatte. Der Verfasser bestätigte, dass in der jüdischen Tradition unterschieden wurde zwischen einem Vertrag, der den Austausch von Gütern und Dienstleistungen regelt, und einem Bund, in dem es um die Selbsthingabe von Personen geht. Das ist also ganz etwas anderes als der Vertrag, der sich auf der juristischen Ebene abspielt. Die Ehe ist also zweifellos ein Bund, mit dem Mann und Frau sich aneinander verschenken und geschlossen wird er mit dem ehelichen Akt und mit ihm immer wieder erneuert. Gott aber gebraucht den Ehebund, um neues Leben hervorzurufen. Zwar sind alle biblischen Bundesschlüsse Zeichen für die Liebe Gottes und geben sie weiter, doch nur im ehelichen Bund wird die Liebe so real und wirkmächtig, dass sie tatsächlich greifbares Leben hervorbringt. Mann und Frau sind als Gottes Abbild geschaffen und das erste Gebot, das sie empfingen, lautet: Seid fruchtbar und mehret euch. Der eheliche Akt ist mithin heilig. Erstaunlicherweise hatten das auch die Reformatoren gesagt, dachte Scott. Doch erstaunlicherweise hatte nur die katholische Kirche an dieser Einsicht festgehalten. Später lernte Kimberly die so viel geschmähte Enzyklika Humanae Vitae von Paul VI. Kennen und in ihrer Ausgewogenheit bewundern. Vorerst aber begriffen die Eheleute, dass auch der leibliche Bereich der Herrschaft Gottes überlassen werden musste. Sie warfen also alle Verhütungsmittel weg, verließen sich noch einige Monate auf natürliche Methoden und vertrauten sich dann ganz den Vorstellungen Gottes an. Seine Sache war es, die Familie zu planen. Es war das anfangs so beglückende Studium des Bundes, das Scott schließlich in eine ernsthafte Glaubenskrise stürzte. Die protestantische Rechtfertigungslehre, eine der Ursachen für die Kirchenspaltung, ließ sich nicht mit der Fülle des biblischen Bundesbegriffes, wie er ihn entdeckt hatte, vereinbaren. Im Alten Testament hatte Gott durch den Bundesschluss am Sinai die Vaterschaft für Israel übernommen. Damit war das Volk zu seiner eigenen Familie geworden. Mit dem neuen Bund bezog Christus uns dann durch die Taufe in seine eigene Sohnschaft ein. Er machte uns wahrhaft zu Kindern Gottes. Kindern Gottes, die an der Kraft und am Leben des Heiligen Geistes teilhaben. Gnade ist also im biblischen Verständnis mehr als göttliches Wohlwollen. Sie ist tatsächlich Mitteilung göttlichen Lebens. Und der Gott des neuen Bundes ist mehr Vater als Richter. Und wir sind eher Davongelaufene als Kriminelle. Das war viel mehr erkanntes Gott als der Austausch, den Luther und Calvin in der Sprache vertraglich-gerichtlicher Vorgänge ausgedrückt hatten. Der Austausch, bei dem Christus unsere Sünden auf sich genommen und uns damit seine Gerechtigkeit vor Gott geschenkt hatte. Das war zwar keine falsche, aber eine höchst unvollständige Darstellung des Tatbestandes. In diesem Zusammenhang ließ sich bei näherem Hinsehen auch ein weiteres Kernstück der lutherischen Lehre nicht durch die Bibel belegen, nämlich die Behauptung, dass der Mensch allein durch den Glauben, sola fide, nicht aber durch seine Werke in den Genuss dieses Vertrages kommen und also vor Gott gerechtfertigt werden könne. Damit aber wankte eine der beiden Säulen des Protestantismus. Das heißt die Säule durch den Glauben allein, sola fide. Luther und Calvin hatten oft erklärt, dass mit diesem Artikel die Kirche stehe oder falle. Doch Scott entdeckte, dass er die Aussagen des heiligen Paulus, auf den Luther sich berufen hatte, und damit die Wahrheit des Evangeliums verkürzte. Weder im Römer noch im Galaterbrief hatte Paulus die Auffassung vertreten, dass der Glaube ohne die zugehörigen Werke den Menschen vor Gott gerecht werden lassen. Er sprach vielmehr von der Gnade, die allein uns zu Kindern Gottes macht. Sola gratia. Und er sprach ganz besonders von der wirkenden, der tätigen Liebe der Gläubigen. Ohne sie könne selbst ein Glaube der Berge versetzt den Menschen nicht zu seiner Bestimmung führen. Das sagte Paulus, und Scott Hahn erschrak vor der Tatsache, dass die katholische Kirche genau dasselbe lehrte, und also ein weiteres Mal Recht hatte. Dennoch verkündete er den Bund, aus dem die Gotteskindschaft des Menschen entsprang, genauso in der ersten Gemeinde, die ihm anvertraut wurde. Er sprach davon, dass im Neuen Testament das Alte nicht preisgegeben werde, sondern sich vielmehr erfülle, und fand begeisterte Zustimmung, als er lehrte, dass Gott sich auch in der Gegenwart unverändert seiner Familie annehme und in der Liturgie regelmäßig den Bund erneuere. Daraus ergab sich aber folgerichtig die Frage, warum denn dann die presbyterianische Gemeinde so sehr auf die Person des Pastors und auf die Predigt ausgerichtet sei und warum er die Gläubigen so wenig auf den Empfang der Kommunion vorbereite. Angesteckt durch solche Erwägungen baten die Ältesten ihn schließlich um eine Überarbeitung der Liturgie. Das war eine neue Ausdrucksweise unter ihnen, denn gewöhnlich sprach man von Gottesdienstordnung. Von nun an gingen die Gläubigen wöchentlich zur Kommunion, anstatt viermal im Jahr wie bisher, und man nannte sie sogar nach dem Sprachgebrauch der frühen Kirche Eucharistie. Der junge Pastor bewegte sich auf gefährlichem Gelände. Mit Unbehagen stellte er fest, dass all das, was er sich da erarbeitet hatte, bereits in den Schriften der Kirchenväter zu lesen war. Liturgie und Sakramente hatten in den calvinistischen Seminaren nicht zum Lehrstoff gehört. Als er seiner Gemeinde in einer Predigtreihe das Johannesevangelium vorstellen wollte, überraschte ihn daher die Vielzahl der sakramentalen Bilder, denen er dort begegnete. Zum ersten Mal sah er, wie wesentlich Liturgie und Sakramente für das Leben der Gottesfamilie waren und schlimmer noch, dass nur die katholische Kirche beide in Treue bewahrt hatte. Damit begann der Teil seiner Konversion, den er als Horrorgeschichte bezeichnet, bevor dann alles in einer Liebesgeschichte endete. Zu dieser Zeit wurde ihm am 5. Hochzeitstag der erste Sohn geboren. Bewegt blickte er auf diese leibliche Wirklichkeit, in der ihm die lebensspendende Kraft des Bundes, mit der Gott ihn und Kimberly umschloss, warm und greifbar entgegentrat. Und zur selben Zeit las er im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, dass Jesus die Hingabe seines Fleisches und Blutes in der Eucharistie ganz konkret und keineswegs symbolisch verstanden hatte. Verwirrt übersprang er das Kapitel einfach in seiner Predigtreihe, wie im Übrigen auch andere Pastoren es taten. Um das Maß voll zu machen, fragte ihn im Seminar einer seiner Studenten: Wenn die Lehre der Rechtfertigung allein aus dem Glauben nicht zu halten sei, wie es dann mit der anderen Säule des Protestantismus aussehe, mit dem Sola Scriptura, der Berufung auf die alleinige Autorität der Bibel? Scott weiß keine Antwort, doch er erschrickt bis ins Mark. Nie zuvor hatte er diese Frage gehört. Nie hatte er sie sich selbst gestellt. Doch eines wird ihm klar: Bevor er die Wahrheit herausgefunden hat, kann er nicht mehr lehren. So verzichtete er trotz der materiellen Folgen für die Familie im Einverständnis mit seiner Frau, die seine Aufrichtigkeit liebt, auf seine vielversprechende Doppelkarriere als Pastor und als Dozent im theologischen Seminar. Er fand eine Assistentenstelle bei dem Rektor in seinem alten College, und damit hatte er die Abende frei zum Studium und zu einer systematischen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Lehraussagen der Kirchen. Er las die Bücher katholischer Theologen von Henri de Lubac und Josef Ratzinger bis hin zu Hans-Urs von Balthasar, Josef Pieper und Matthias Scheben. Sein langjähriger und theologisch hochgebildeter Freund Gary Matatich half ihm dabei. Auf ihn, den Ritter in der goldenen Rüstung, den Gott gesandt hatte, um ihren Mann vor der Ketzerei zu bewahren, setzte auch Kimberly ihre Hoffnung. Die beiden Freunde gingen von der Voraussetzung aus, dass die katholische Kirche nicht im Recht sein konnte. Dennoch waren sie begeistert von der Goldmine, auf die sie da gestoßen waren. Aber was sie suchten, fanden sie nicht. Tatsächlich gab es für jeden katholischen Glaubenssatz eine biblische Begründung. Nicht einen konnten sie von der Schrift her widerlegen. Ganz offenbar nährte sich der Glaube noch aus anderen zuverlässigen Quellen, nämlich aus der Tradition der Kirche. In ihrer Not trafen sich die beiden zu Gesprächen mit bedeutenden calvinistischen Theologen. Aber auch die hatten keine überzeugenden Antworten. Die Bibel selbst verstand unter dem Wort Gottes ohne Zweifel nicht nur die Schrift, sola scriptura, sondern ebenso die mündliche Überlieferung. An vielen Stellen heißt es, dass das göttliche Wort auch in der Tradition und in der Predigt und Lehre der Kirche zu finden ist. Und zur Tradition der Kirche gehörte eben auch die Schrift. Sie war keine unabhängige Größe. Vielmehr war es die Kirche, die mit unfehlbarer Autorität festgelegt hatte, welche Schriften als kanonisch anerkannt werden sollten. Das aber geschah erst am Ende des 4. Jahrhunderts durch Konzilsbeschlüsse und die Zustimmung des Papstes. Auf welche gültige Autorität hatten sich also die Christen vorher berufen, wenn ja nicht die Schrift die allein gültige Autorität sein konnte, bevor die Kirche das festgelegt hatte, dass die Schrift eine der Autoritäten der Kirche sei. Diese Argumentation konnte niemand widerlegen. Damit aber stürzte für Scott Hahn auch die zweite Säule des Protestantismus. Der Grundsatz sola scriptura, die Schrift allein, der zur Kirchenspaltung geführt hatte, ließ sich nicht aufrechterhalten. Richtig war auch hier die umfassendere katholische Lehre solum verbum Dei, allein das Wort Gottes. Und dieses Wort schloss die Schrift ein, war aber zugleich größer als sie. Denn auf dem Wort Gottes selbst, nämlich auf der Anordnung Christi, ruht auch die Verfassung der katholischen Kirche. Jesus hatte sie auf dem Felsen Petrus erbaut und ihm die Schlüssel des Himmelreiches gegeben. Genauso stellte Scott Hahn fest, wie ein König des Alten Testamentes einem seiner Gefolgsleute die Schlüssel des Königreiches übergab und ihn damit zum Vorsteher des königlichen Palastes ernannte. Jesus, der Sohn Davids und König Israels, und König Israels von seinem Vater gesandt wurde, um das Reich Gottes zu errichten, hat also dadurch einen Rechtsakt vollzogen und das Amt des Vorstehers begründet, der die Kirche als sein Reich auf Erden verwalten soll. Die Schlüssel sind somit ein Symbol für das Amt und dem Primat des Petrus, die an seinen Nachfolger weitergegeben werden sollen. Und Scott Hahn erkannte so wenig wie die Gründungsväter der Vereinigten Staaten auf eine Verfassung verzichtet hatten, etwa mit der Empfehlung, jeder Bürger möge sich einfach vom Geist George Washingtons leiten lassen, so selbstverständlich hat Christus mit der Berufung der Apostel und der Einsetzung des Petrus der Kirche eine äußere Ordnung gegeben. Seit die reformatorischen Gemeinden sich dieser Ordnung entzogen haben, sind mehr als 25.000 verschiedene protestantische Denominationen entstanden. Und jede von ihnen beansprucht für sich der Führung des Heiligen Geistes und dem einfachen Sinn der Schrift zu folgen. Wo also ist die Wahrheit zu suchen? So etwa lautete die Argumentation der Freunde Scott und Gary gegenüber ihren gelehrten Gesprächspartnern. Aber es gab keine Antwort. Und die Notwendigkeit, in die katholische Kirche einzutreten, wurde drängend und bedrohlich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir müssen für heute abbrechen, weil die Zeit um ist. Ich bedanke mich bei den Hörern.
Ein Vergeltgott an Frau Dr. Helga Böse für ihr Referat, die Konversion und den Weg von Scott und seiner Frau Kimberly Hahn. Wir wünschen Frau Dr. Helga Böse Gottes Segen und alles Gute. Heute hörten Sie einen ersten Teil der zwei Sendungen. Ihr Radio Gloria-Team wünscht Ihnen mit dem weiteren Programm Gottes Segen und viel Freude. Es verabschiedet sich bei Ihnen Ihre Andrea Marti.